Deutschlandfunk Interview.
54 Milliarden Euro stehen da zu Buche, offiziell zumindest im Klimapaket der Großen Koalition. Milliarden sind das eben an Investitionen und Subventionen, um klimafreundliche Kriterien zu fördern und zu unterstützen. Wir haben das gesagt, Verkehrspolitik, Wohnungspolitik, Steuerungspolitik, Benzin, Diesel, Erdgas, Heizöl und Kohle. Das alles soll teurer werden. Der Verbrauch von CO2 wird also dann für jeden mehr kosten. Festpreise pro Tonne sollen das Ganze lenken. Viel zu wenig, sagen da die Experten. Entlastungen verspricht Schwarz-Rot dagegen für Pendler und auch Entlastungen bei den Strompreisen. Das ist das große Thema auch bei den Klimaexperten. Aber was heißt das für die Wirtschaft? Was heißt das für die Arbeitsplätze? Was heißt das für die Industrie? Am Telefon ist nun der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, DIHK, Rem Derks. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Müller.
Herr Derks, sind Sie noch mal ganz gut weggekommen dabei?
Na, es geht, glaube ich, nicht um gut wegkommen, denn wir wissen aus unserer jüngsten Umfrage, dass 9 von 10 Unternehmen in Deutschland im Grundsatz ja zusätzliche Maßnahmen beim Klimaschutz befürworten. Ich glaube, da gibt es in der Grundausrichtung gar keinen Gegensatz. Und wenn man sich das dann genauer anschaut, dann ist es so, dass wir die am Ende marktwirtschaftliche Ausrichtung über einen Emissionshandel, wo sich also dann ein Preis bilden wird und wo man dann auch sieht, dass die Einsparungen dort erfolgen, wo es am besten passt, das ist auch richtig. Was uns ein bisschen vielleicht auch wundert, ist, dass es so lange dauert, bis dann dieser Emissionshandel wirklich so richtig ins Wirken kommt.
Weil er bei der Industrie schon längst gang und gäbe ist?
Ja, in der Industrie, genau, ist er längst gang und gäbe. Da funktioniert ja auch. Die Industrie und die Energiewirtschaft erreichen ihre Ziele, weil dieser Preismechanismus dort ja europaweit bereits funktioniert. Und von daher gibt es hier natürlich auch eine gewisse Nähe zu dieser Idee. Und deshalb ist diese Grundentscheidung sicherlich erstmal eine gute.
Sagen Sie noch einmal, warum Sie sich wundern. Sie sagen, es dauert viel zu lange und ist nicht effektiv genug?
Naja, es dauert ja rund 5 Jahre, bis aus diesem Festpreis, der jetzt auch sozusagen relativ niedrig ist, dann der Emissionshandel wirklich wirken kann. Und wenn dann die Mindest- und Höchstpreise zu eng sind, der Korridor, dann wird natürlich die Mengenreduktion auch nicht erfolgen. Wir verstehen natürlich, dass es ein schwieriger Abwägungsprozess ist zwischen verschiedenen Interessen. Das ist alles sehr kompliziert und nicht so ganz einfach. Auf der anderen Seite hätte man sicherlich auch da ein bisschen ambitionierter rangehen können. Dann hätte man auf der anderen Seite natürlich auch die Entlastungen, die man daraus auch finanzieren kann, stärker ausfallen lassen können. Das gilt besonders auch mit Blick auf die Wirtschaft im internationalen Wettbewerb. Ich sage zum Beispiel, Industrieunternehmen brauchen halt Gas, um Wärme zu erzeugen. Und am Ende werden die Produkte aber nicht höher bezahlt werden können, weil in anderen Ländern diese Zusatzbelastung nicht besteht.
Also Sie wollen mehr Rabatt auf das, was Sie produzieren?
Naja, es geht nicht um Rabatt. Es geht zunächst einmal bei den niedrigen Einstiegspreisen, ist das jetzt auch noch kein großes Thema. Die Frage wird dann sein, wenn die Preise für CO2 steigen, dann muss man genau sehen, gibt es hier Bereiche innerhalb der Wirtschaft, die im Wettbewerb stehen. Wir reden ja jetzt über ein deutsches System und nicht über ein europäisches, also um Lasten, die schon unsere Wettbewerber in den Nachbarländern nicht haben. Da muss man dann sehr genau hinschauen. Dafür wird ja jetzt auch noch Zeit sein. Wir haben jetzt ja die Eckpunkte. Das Ganze wird jetzt weiter ausbuchstabiert. Aber diesen Zusammenhang muss man halt immer sehen.
Aber da müssen Sie vielleicht mehr investieren, damit es nicht so teuer wird, wenn CO2 im Preis ansteigt.
Ja, aber auch Investitionen sind natürlich Kosten erstmal für die Unternehmen. Und es geht immer darum zu sehen, hat das Auswirkungen im internationalen Wettbewerb? Gibt es hier Verzerrungen, weil andere Länder diese Regelung nicht haben und es dadurch für deutsche Unternehmen teurer wird? Wie gesagt, im Moment ist das nicht der Hauptpunkt, weil wir bei der europäischen Regelung für Industrie und Energiewirtschaft entsprechende Regelungen durchaus haben. Im Moment sind die CO2-Preise, die da aufgerufen werden, in anderen Bereichen jetzt auch relativ niedrig. Aber das ist natürlich für uns immer ein Punkt, auf den wir achten müssen.
Habe ich aber nicht ganz verstanden. Das heißt, Sie meinen tatsächlich für die deutsche Industrie, für die deutsche Produktion, gerade mit Blick auf den internationalen Wettbewerb, darf das alles nicht teurer werden, weil Klima kein Geld kosten darf?
Nein, das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass wir, wenn wir CO2-Bepreisung machen, zum Beispiel im Gasbereich, und wir haben hier CO2-Preise, die durch diesen deutschen Emissionshandel höher sind als in Nachbarstaaten, wo es diese CO2-Bepreisung nicht gibt, dann muss man sehen, dass man an anderer Stelle entsprechend eine Kompensation ermöglicht.
Aber der Gaspreis ist ja immer unterschiedlich von Land zu Land, ist er jetzt auch schon.
Ja, aber das ist ja jetzt eine Extra-Regelung, die wir hier einführen. Wie gesagt, im Moment ist das nicht das Hauptthema. wir sind ja auch bei relativ niedrigen Preisen pro Tonne. Nur diesen Zusammenhang muss man halt sehen. Und das Gleiche gilt für den Verkehr. Wenn ich hier, um ein anderes Beispiel zu bringen, wenn ich hier die CO2-Bepreisung mache, was ja auch sinnvoll ist, weil wir hier Anreize setzen müssen, dann muss es auf der anderen Seite natürlich Möglichkeiten geben, gerade jetzt im Schwerlastverkehr überhaupt umzusteigen. Das ist ja im Moment noch nicht möglich, weil dort eben Elektromobilität nicht funktioniert.
Und Schienenverkehr auch noch nicht ausreichend da ist.
Ja, okay. Aber umso wichtiger ist es natürlich, dass wir hier in Forschung investieren, dass das Thema E-Fuels, Wasserstoff auch weiter betrieben wird. Denn sonst ist es tatsächlich ja auch klimaschutzmäßig kein Erfolg. Dann erhöhen wir die Preise, die Unternehmen können aber nichts machen und können es nur versuchen, an die Kunden weiterzugeben. Fürs Klima wäre ja nichts gewonnen.
Aber es hört sich jetzt, wenn ich hier nochmal unterbreche, also es hört sich jetzt so an, als müsste die Regierung jetzt für alles sorgen. Was tun Sie freiwillig und was tun Sie effizient und effektiv, die ganzen Produktionsprozesse zu verbessern mit Blick auf Klimaschutz?
Ja, man muss ja unterscheiden. In den Bereichen, wo sozusagen die Unternehmen selber agieren können, tun sie das ja auch. Das Thema Energieeffizienz ist ja in der Breite der Wirtschaft ein ganz großes Thema. Hier sind auch schon viele Aktivitäten im Gange. Das wird auch weitergehen. Da gibt es ja ganz klar den finanziellen Anreiz. Den gibt es heute schon oft und der wird durch diese CO2-Bepreisung noch weiter steigen. Und entsprechend werden die Unternehmen sich da sehr engagieren. Was anderes ist es, wenn ich ein Logistikunternehmen bin, dann kann ich eben selber nicht an dieser Stelle die sozusagen die E-Fuels erfinden. Ich kann auch nicht die Ladeinfrastruktur selber bauen. Also von daher ist es immer eine Mischung, ein Zusammenwirken und man muss genau sehen, wer da wo in der Pflicht ist, etwas zu unternehmen. Und darum wird es jetzt in den Prozess gehen, das im Einzelnen noch weiter auszubuchstabieren.
Mhm. Ja, sagen Sie ein Beispiel. Wo wollen Sie Kompensation haben?
Nun, wir haben gesagt, wenn wir jetzt eine CO2-Bepreisung einführen, das gilt im Übrigen für Bürger wie für Unternehmen, dann muss man sehen, dass man auf der anderen Seite die EEG-Umlage aus diesen CO2-Bepreisungselementen auch zum Teil finanziert. Denn ansonsten hat man hier eine Last, gerade im Bereich auch erneuerbarer Energien, die nicht sinnvoll ist.
Aber die muss der Bürger ja bezahlen. Der bezahlt ohnehin schon diese Umlage und weiß nicht genau, warum.
Ja, diese Umlage zahlt eben nicht nur der Bürger, zu über 50% zahlt diese Umlage die Wirtschaft. Und deshalb sagen wir ja auch, hier müssen, und das ist ja auch in dem Paket so vorgesehen, an dieser Stelle müssen wir das umschultern, genauso für die Bürger wie für die Unternehmen in Industrie, Handel, Dienstleistungen und Gewerbe, die im Moment an dieser Stelle belastet sind.
Aber was heißt das umschultern?
Und gerade die erneuerbare Energie, die Eigenstromerzeugung, die wir ja wollen, die auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet, wird hier durch eine zusätzliche Abgabe belastet. Das ist sozusagen kontraproduktiv, gerade für den Klimaschutz.
Okay, also das muss weg, sagen Sie, diese EEG-Umlage. Wie will der Finanzminister das dann alles finanzieren? Ich meine, müsste ich den Finanzminister fragen? Er ist jetzt nicht gerade nicht da, frage ich Sie.
Ja, wir müssen nur sehen, dass wir sozusagen zielgerichtet die Dinge einsetzen. Deshalb haben wir auch gesagt, es wäre vielleicht besser, schneller bei dem Emissionshandel auch einzusteigen mit sozusagen einer echten Bepreisung, wo dann eben der Preis pro CO2-Tonne auch höher ist. Wenn ich dann umgekehrt die EEG-Umlage aus diesen Einnahmen stärker absenken kann, dann wäre das richtig, weil dann beide Elemente, sowohl die CO2-Bepreisung als auch die Reduktion zum Beispiel der EEG-Umlage auf selbst erzeugten erneuerbaren Strom, beides würde dann auf den Klimaschutz positiv einzahlen.
Wird diese Umlage denn nicht benutzt, wenn wir richtig informiert sind, um Innovation zu fördern, um Forschung zu fördern, um zu unterstützen, was Sie eben ja auch gefordert haben?
Die EEG-Umlage wird im Moment wird ja genutzt, sozusagen, um die erneuerbaren Anlagen zum Teil zu finanzieren, aber nicht sozusagen, um Forschung zu finanzieren. Was wir an der anderen Stelle jetzt durch die CO2-Bepreisung natürlich auch auslösen wollen, ist, dass die Einnahmen auch im Bereich Forschung sicherlich eingesetzt werden. Das ist unstrittig, gerade im Bereich Wasserstoff zum Beispiel ist das ja auch in dem Papier jetzt drin. Da sollten wir unter der Überschrift auch Technologieoffenheit sicherlich mehr machen, gerade weil es eben Bereiche gibt, die wir schon angesprochen haben, Stichwort Schwerlastverkehr, aber auch Flugverkehr, Schiffverkehr, wo wir im Zweifel mit Elektromobilität alleine nicht weiterkommen werden.
Wenn Olaf Scholz Sie jetzt anrufen würde oder auch Peter Altmaier, dann würden Sie sagen, wenn wir Sie jetzt richtig verstanden haben hier in diesem Interview, also mit der ganzen Sache können wir bislang leben. Es ist ein moderater Einstieg, vielleicht sogar zu moderat, aber das sagen Sie jetzt, lassen Sie uns doch viel früher in den wirklichen Markt, in die wirklichen Marktpreise einsteigen. Das ist ja ein Wort.
Ja, im Grundsatz ist das so. Wenn man dann auf der anderen Seite die zusätzlichen Einnahmen, die daraus generiert werden, die dann ja auch deutlich höher wären, eben nutzt, um in der Tat an anderer Stelle die richtigen Anreize zu setzen.
Muss das kostenneutral sein? Muss das kostenneutral sein für Sie?
Ja, das ist die Überschrift, unter der es läuft, unter der es ja auch in der Politik läuft. Wir wollen ja nicht im Grundsatz den Bürger und das Unternehmen belasten. Gerade im Bereich der Unternehmen haben wir ja schon das Problem, dass wir international bei den Unternehmenssteuern eh schlecht aufgestellt sind. Also umso wichtiger, dass es Klimapolitik fördert, aber nicht unter dem Strich Unternehmen belastet. Das heißt, sie müssen alle eine Möglichkeit haben, CO2 zu reduzieren und auf dem Wege dann auch wieder sozusagen diese Belastung einzusparen. Und das bedeutet, man braucht dann eben auch erneuerbare Alternativen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch beim Ausbau der Erneuerbaren weiterkommen. Das ist ja ein Punkt, der ein bisschen kurz kommt. Ohne Erreichen des 65%-Ziels bei den Erneuerbaren wird dieses ganze Modell ohnehin nicht funktionieren. Also brauchen wir hier auch bei Windenergie sicherlich noch mehr, als da bislang in dem Paket drinsteckt. Sonst wird uns an der Stelle die Infrastruktur fehlen, die wir brauchen.
Bei uns heute Morgen in den Informationen am Morgen der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, DIHK. Achim Derks war das. Vielen Dank.